NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. November 1920. Der Geburtstag des Dichters Paul Celan.
Was macht ein Ostfriese, wenn er keinen Strom hat?
So sehe ich
ihn. Über den Deich und holt sich 3
Kilowatt. Nicht besonders groß, den Kopf leicht nach vorn geneigt, der Blick seiner dunklen Augen zugleich werbend und aufmerksam. So zog er durch die Straßen, neben der Zeit, ihr immer um einen halben Schritt voraus und mit 1000 Schritten im Frühjahr festgenagelt.
Ein Haus in der Avenue Kléber im 16. Arrondissement in Paris. Herbst 1953. Brigitta Eisenreich, Studentin aus Linz, bezieht ein kleines Zimmer unter dem Dach. Eines Abends hört sie, wie jemand Schuberts Unvollendete pfeift. Sie weiß sofort, mit wem sie es zu tun hat.
Mir war klar, geradezu schlagartig, dass ich in etwas Schweres hineinging. Dass es sich um keine Liebschaft derart handeln konnte, deren Ort, Namen, Umstände, wenn ihre Zeit vorbei war, man leicht vergessen könnte.
Im Sommer 1952 hatte Brigitta Eisenreich den Dichter Paul Celan kennengelernt. Ein Spaziergang an der Seine, ein Abendessen. Sie trug ein grünes Kleid, daran erinnert sie sich, die rotblonden Haare aufgesteckt.
Du mir vom Abgrund her, mir von der Heimat, her Verschwisterte. Du mir vor Zeiten, du mir im Nichts einer Nacht begegnete.
Er war ein Dichter, das steht außer Zweifel, aber auch ein Verführer mit einem feststehenden Repertoire an Zauberkünsten.
Mehr als 50 Jahre später hat Brigitta Eisenreich aufgeschrieben, wie sich die Beziehung zu Paul Celan entwickelte. Auch mündlich schildert die heute 82-Jährige gern die Flügelschläge ihrer damals geheimen Liebe.
Manche Sachen habe ich einfach nie vergessen. Aber ich habe nie das Bedürfnis gehabt, darüber zu schreiben. Das ist mir erst durch die Anstöße zugekommen, weil man mich danach gefragt hat.
Die Antworten, die sie findet, geben aus neuer Perspektive Aufschlüsse über einen bemerkenswerten Dichter der Nachkriegszeit und einen rätselhaften Menschen.
Diese Ausstrahlungskraft, die ihm eigen war, das ist nicht nur erotisch, das ist, glaube ich, allen Menschen gegenüber, dieses Verführerische. Und das war das Herz seiner Persönlichkeit. Und wie man das beschreiben soll, das weiß ich noch immer nicht.
Bemerkenswert souverän und ohne jede Forderung hat sie sich auf ihn eingelassen.
Wenn man die Freiheit wirklich leben will, dann muss man es nicht an die große Glocke hängen. Denn was bekannt wird, ist dann nicht mehr so frei. Ich weiß nicht, ich glaube, jede Verbindung, die man eingeht vor der Welt, ist dann eine allgemeinere Affäre. Und es war eben so persönlich, es war das Heimliche dran, hat mir ganz sicher auch gefallen.
Als sie einander begegnen, in lauer Sommernacht, ist Paul Celan seit 4 Jahren in Frankreich.
Der Himmel von Paris. Die große Herbstzeitlose.
Noch immer wohnt er im Hotel, arbeitet als Sprachlehrer, als Übersetzer. Allein die Blätter der Platanen, schreibt Celan, gehörten ihm. Aus Wien ist er gekommen. Und bevor er nach Wien ging, war er in Bukarest. Unmittelbar nach Kriegsende hatte er seine Heimat verlassen. Czernowitz in der Bukowina.
Eine Stadt, in der Menschen und Bücher lebten.
Die Bukowina, später in Rumänien aufgegangen, war bis zum Krieg der östlichste Zipfel des Habsburger Reichs. Ein Vielvölkergemisch, fruchtbarer Boden für Buchenwälder, Lyrik und Prosa. Viele Sprachen, Deutsch, Jiddisch, Russisch, Rumänisch.
Und duldest du, Mutter, wie einst, ach, daheim, den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim?
Am 23. November 1920 wird dem jüdischen Ehepaar Leo und Friederike Antschel ein Sohn geboren, Paul.
Den harten Novembersternen gehorsam, eine Sehne, von der deine Pfeilschrift schwirrt, Schütze.
Er ist sprachbegabt, er schreibt Gedichte, er übersetzt. In Frankreich studiert er ein Semester Medizin, dann kommt der Krieg. Einzug rumänischer Truppen in Czernowitz. Kurz darauf die SS. Tausende Juden werden ermordet.
Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau.
Versehen mit schweren seelischen Verletzungen, die nicht mehr heilen werden, verlässt der junge Mann, 24-jährig, die Heimat für immer.
Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng.
Beide Eltern sind 1942 deportiert und in deutschen Lagern in der Ukraine umgebracht worden. Er selbst hat Zwangsarbeit leisten müssen.
Setz deine Fahne auf Halbmast, Erinnerung, auf Halbmast, für heute und immer.
Brigitta Eisenreichs Liebe in Paris gilt also einem schwer Getroffenen, einem, der gerade noch entkommen konnte, wie es scheint, der sich schuldig fühlt denen gegenüber, die umgekommen sind. Allein in seiner Dichtung kann er von den Abgründen berichten, die ihn zu verschlingen drohen.
Kiesel, Abgrund hinrollend.
Im Zentrum seiner Dichtung stand dann immer mehr sein Jüdischsein. Ich sage nicht das Judentum, sein Jüdischsein. Das wollte niemand wahrhaben. Wollte man in Deutschland einen deutschen Dichter haben, der total auch das betont und immer wieder schreibt und das im Zentrum steht? Man hat sich mit der Todesfuge begnügt. Die ist ja heute noch. Man sagt Zählern, Todesfuge, aus.
Zu den Wunden, die ihm durch die Verbrechen des Nationalsozialismus geschlagen wurden, kommen die hinzu, die ihn später treffen. Kaum weniger heftig. Seine Gedichte werden zumal in den 50er Jahren von der deutschen Literaturkritik als kunstvolle Überhöhungen des Leidens missverstanden, eine Umwandlung des Grauens in Ästhetik, in Poesie. Den Dichter verstört das über alle Maßen. Er, dessen Leben von den traumatischen Erfahrungen des Jahrhunderts gezeichnet ist, versteht seine Gedichte als Ausdruck eben dieser Erfahrungen.
Ich habe nie eine Zeile geschrieben, die nicht mit meiner Existenz zu tun gehabt hätte. Ich bin Realist, auf meine Weise.
Befremden auch, wenn er seine Gedichte vorträgt. Bei einem Treffen der Gruppe 47 soll einer der Zuhörer gesagt haben, als Zählern las, der spricht ja wie Goebbels.
Nachts, wenn das Pendel der Liebe schwingt zwischen immer und nie, stößt dein Wort zu den Monden des Herzens und dein gewitterhaft blaues Aug reicht der Erde den Himmel.
Das Emporflammen der erotischen Komponente, sie ist ja ständig da in allen Gedichten. Mir ist das eigentlich selbstverständlich, dass das eine Konstante ist. Und die Frauen sind ja mental davon, von diesem erotischen Verhältnis zur Welt, zum Leben, zur Wirklichkeit. Immer wieder setzt er sich auseinander, was ist die Wirklichkeit und was bin ich als Dichter? Wie verhält sich das zueinander? Was ist das Leben?
Blind, wie der Blick, den wir tauschen, küsst es die Zeit auf den Mund.
Verehrung des Eros und Totenklage in einem Atemzug. In den Jahren zwischen 1953, als er die Nähe zu Brigitta Eisenreich sucht, und 1962, als sie sich von ihm trennt, gibt es noch andere Frauen für Paul Celan. Verheiratet ist er mit der französischen Künstlerin Gisèle L'Étrange. Auch das schwierige Verhältnis mit der Dichterin Ingeborg Bachmann setzt sich fort. Ein Zusammenleben mit ihr allerdings will von Anfang an nicht gelingen.
Weil wir aus unbekannten, dämonischen Gründen uns gegenseitig die Luft wegnehmen.
Bachmann und Celan sind einander im kriegszerstörten Wien 1948 begegnet.
Für mich bist du Wüste und Meer und alles, was Geheimnis ist. Ich sollte ein Schloss für uns haben und dich zu mir holen, damit du mein verwunschener Herr darin sein kannst. Wir werden viel Musik haben und die Liebe erfinden.
Es braucht nur wenig Zeit und sie erkennen, dass es mehr Trennendes als Verbindendes gibt. Er, der heimatlose Sohn jüdischer Eltern, der dem Holocaust knapp entkommen ist, sie, die Tochter eines Vaters, der auf der Täterseite stand. Helles und Dunkles hätten sie einander gesagt, schreibt Ingeborg Bachmann. Und er?
Vielleicht ist es so, dass wir einander gerade da ausweichen, wo wir einander so gern begegnen möchten. Vielleicht liegt die Schuld an uns beiden. Nur sage ich mir manchmal, dass mein Schweigen vielleicht verständlicher ist als das deine, weil das Dunkel, das mir auferlegt ist, älter ist.
Er lebt längst in Paris und ist glücklich verheiratet. Da gibt es 1957 eine Wiederbegegnung mit Ingeborg. Faszination erneut auf beiden Seiten. Doch abermals verzweifeln sie aneinander.
Von den Ungerechtigkeiten, denen ich ausgesetzt war, sind mir am schlimmsten immer, die du mir zugefügt hast. Weil ich mich nicht schützen kann dagegen. Weil mein Gefühl für dich immer zu stark bleibt und mich wehrlos macht.
Ich bin der, den es nicht gibt.
Wer bin ich für dich? Wer? Nach so vielen Jahren?
Sie wirft ihm vor, dass er sich zum Opfer macht und sich die Dunkelheit, die Schuld, die ihn bedrückt, selber auferlegt.
Geh, komm. Die Liebe löscht ihren Namen. Sie schreibt sich dir zu.
Er war ja bereit, seine Frau zu verlassen. Damals. Und Ingeborg Bachmann wollte nicht. Das geht aus der Korrespondenz hervor. Eben im Namen der Freiheit. Sie hat dann gesagt, du darfst nicht, du hast das Kind, du hast die Frau. Und dann hat sie ja sofort den Max Frisch sich zugewendet. Aber wirklich sehr schnell.
Celans Beziehung zu seiner Frau Giselle, die er im November 1951 in Paris kennenlernt, ist die einzige, die bis ans Ende trägt.
Ma chérie.
Mon amour chérie.
Es ist die Liebe. Eine äußerst umstrittene Sache, die mir diese Zeilen diktiert.
Ich lebe jetzt mit der Gewissheit deiner Liebe und einem Vertrauen, das ich noch nie gekannt habe.
Eine Beziehung ohne den Zwang, einander Schmerzen zufügen zu müssen. Liebevoll, ruhig, vertraut. Sie hält Stand, auch in finstersten Zeiten, als der Dichter von 1960 an schwere Diffamierungen ertragen muss und in psychische Not gerät. Ausgelöscht fühlt er sich. Nicht physisch, sondern geistig.
Die Nichts, die Niemandsrose.
Alle haben ihm gesagt, er solle es doch als Müll behandeln, nicht als etwas, das ihm wirklich angeht. Das hat er nicht können.
Vielmehr nimmt er sich die Plagiatsvorwürfe, die ihn treffen, weit über Gebühr zu Herzen. Verzweifelt darüber, wird ungerecht auch gegen seine Freunde, aggressiv und bitter. Psychiatrische Behandlungen, Klinikaufenthalte, Auszug von zu Hause, weil er zur Gefahr wird für seine Frau und den Sohn Erik. Die Geliebte Brigitta Eisenreich trennt sich von ihm.
Und da bin ja ich auch total ausgefallen. Da war ich nicht imstande zu begreifen. Der Bruch hat mich natürlich sehr getroffen. Die Betroffenheit war ungeheuer.
Am 10. Mai 1970 schreibt Giselle Celan-L'Étrange einen Brief an Ingeborg Bachmann.
In der Nacht von Sonntag auf Montag, 19. auf 20. April, verließ er seine Wohnung, um nie mehr zurückzukommen. Am 1. Mai fand ihn die Polizei, also fast 2 Wochen nach seinem schrecklichen Schritt. Ich erfuhr es erst am 4. Mai. Paul hat sich in die Seine gestürzt. Er hat den namenlosesten und einsamsten Tod gewählt.
Die nachzustotternde Welt, bei der ich zu Gast gewesen sein werde, ein Name, herabgeschwitzt von der Mauer, an der eine Wunde hochleckt.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Paul Celan, der am 23. November 1920 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den französischen Postdirektor Antoine-Marie Chamont, Comte de La Valette.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.